Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und Beziehungsfragen sind in unserer Community an der Tagesordnung. Deshalb wollen wir uns heute mit der berechtigten Frage beschäftigen, wie wir uns als Paar nicht umbringen, wenn wir Eltern werden. Lina Grimm ist Familienpsychologin, Autorin und Zweifachmama. Sie verrät uns, wie sie trotz ihres professionellen Vorwissens die eigene Beziehung im ersten Jahr mit Kind komplett gegen die Wand gefahren hat. Außerdem erfahren wir aber auch, welche Fehler wir als Eltern vermeiden können, um uns weiterhin als Paar auf Augenhöhe zu begegnen und hoffentlich alle unversehrt aus den ersten Jahren mit Nachwuchs hervorzugehen.
Werbung.
Während für die einen Sex nach der Schwangerschaft recht schnell wieder zum Thema wird, benötigen andere etwas mehr Zeit. Das ist völlig normal, genau wie die Frage nach der passenden Verhütung während dieser besonderen Zeit. Manche Frauen sind da eventuell etwas verunsichert. Wie wir inzwischen wissen, stimmt der Mythos, dass Stillen vor einer weiteren Schwangerschaft schützt, nicht. Aber wie verhütet man denn nun nach der Geburt? Auch heute noch zählt die Pille zu den sichersten und weit verbreitetsten Verhütungsmitteln. Doch was vor der Schwangerschaft funktioniert hat, ist nach der Geburt, insbesondere wenn man stillt, vielleicht ungeeignet. Wer weiterhin mit einer Pille verhüten möchte, kann dies mit innovativen Pillen ohne Östrogen tun. Auch diese haben eine hohe Verhütungssicherheit und können eine dauerhafte Alternative sein. Informiert euch bei eurer Ärztin bzw. eurem Arzt oder schaut zum Beispiel unter www.innovative-pille.de vorbei. Hier findet ihr weitere Informationen und könnt tiefer ins Thema einsteigen.
Werbung Ende.
Dann sage ich herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich gerade schon mal kurz angekündigt, aber bitte stell dich doch selber unserer Community nochmal vor.
So gerne. Erstmal voll schön, hier sein zu dürfen. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir, liebe Christina. Ich bin Familienpsychologin und eigentlich vom Haus aus kognitive Verhaltenstherapeutin und bin, als ich das erste Mal Mutter geworden bin, vor 9 Jahren, saß ich so auf einem relativ hohen Ross, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich gedacht habe, mir kann nichts passieren, weil ich das ja alles weiß. Weißt du, wie gute Beziehungen funktionieren, wie Entziehung laufen muss und so weiter. Und habe dann aber relativ schnell in der Realität des Familienlebens festgestellt, dass mir halt meine ganze Theorie so überhaupt gar nichts nutzt. Bin voll auf die Schnauze gefallen und habe mich dann angefangen mit der Frage zu beschäftigen, so, ey, wie kann denn das sein, dass ich so viel weiß und ganz, ganz wenig davon, vor allem in den Stressmomenten des Familienalltags, auch wirklich umsetzen kann. Sowohl jetzt im Kontakt mit meinen Kindern als auch gegenüber meinem Mann. Was ich hätte ja auch damals schon sagen können, dass es keine gute Idee ist, vor den Kindern zu streiten. So, trotzdem ist es halt passiert und deswegen habe ich mich tatsächlich aus einer ganz eigenen Motivation heraus mit der Frage beschäftigt, wie kann ich denn endlich leben, was mir eigentlich nichts klar ist. Und da ich augenscheinlich nicht allein bin mit dieser Herausforderung, hat das ganz, ganz viele Menschen interessiert und so wurde da eine Berufung draus.
Und da werden wir auch definitiv noch ins Detail gehen. Mich würde vorab aber mal interessieren, wie bist du zu deinem Thema gekommen, bevor du Mama geworden bist? Weil es gibt ja oftmals Frauen, die sich das dann zur Berufung machen, wenn sie Mama sind und auf diese Herausforderungen schon gestoßen sind, dann eben anderen zu helfen, es anders zu machen. Aber du warst ja schon vorher in dem Bereich tätig, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, ja. Also ich habe Psychologie studiert und habe mich auch schon im Studium mit Kinder- und Jugendtherapie beschäftigt, habe in der Jugendberatungsstelle gearbeitet und habe auch schon ein paar Kommunikationstrainerinnen in Ausbildung gemacht und habe auch schon mit Paaren zusammengearbeitet. Wie bin ich zur Psychologie gekommen? Es war, glaube ich, also ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, dass ich nach dem Abi war ich dann ja in Südamerika und habe mich literally von A bis Z für alles beworben, also über Architektur bis Zahnmedizin, weil ich noch nicht so genau wusste, was will ich studieren. Und diese Zusage für Psychologie war so die erste, über die ich mich so wirklich gefreut habe. Und dann war irgendwie klar, so ja, als ich weiß, ich war damals in Mexiko und dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ich hatte lange Medizin auf dem Schirm, also helfende Berufe waren irgendwie naheliegend für mich. Denk mein Persönlichkeitstypus und meiner Familienkonstellation wahrscheinlich auch entsprechend passend. Ja, und dann hatte ich so das Gefühl von so, nee, ich hab Lust, Menschen zu begleiten auf ihrem Weg und ich habe aber auch Lust, den Herausforderungen wirklich auf den Grund zu gehen. Ich möchte nicht Symptombehandlung machen wie eine Psychiaterin oder einen Mediziner, sondern ich möchte wirklich Menschen in Prozessen begleiten und so kam es kam es zum Psychologiestudium. Und dann habe ich auch dort einfach relativ schnell gemerkt, so, oh, das ist alles unfassbar theoretisch trocken, langweilig, zäh. Und habe mir dann eigeninitiativ Dinge gesucht, in denen ich in die Umsetzung kommen kann. Und so bin ich dann in die Jugendberatungsstelle gekommen. Dann war ich einfach an der Uni, wo ein sehr etablierter Familienpsychologe auch war, der viel in der Familientherapie geforscht hat. Der hat dann dieses Paar-Kommunikationstraining für StudentInnen angeboten und so. Ich bin da eher so eingerutscht tatsächlich in dieses Familienthema.
Ja. Und hat dann ja aber ganz gut gepasst. Und du hast gesagt, du hast davor auch schon Paare beraten. Und was war denn für dich dann, als du selber Mutter geworden bist, die größte Überraschung beziehungsweise der größte, sagen wir mal, Culture Clash im Vergleich zu dem, was du davor in deiner Arbeit sozusagen gemacht hast und was du dann in der Realität erlebt hast?
Ja, der starke Sog dieser alten Dynamiken, also dieser wirkliche Schock, dass ich wie fremdgesteuert war, dieser Situation, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mich für mich selbst dabei beobachten, dass ich gerade ein Verhalten an den Tag lege, von dem ich ganz genau weiß, das ist total Banane. Ja, das ist keine gute Idee. Das macht sehr wahrscheinlich sogar nur noch schlechter und schlimmer. Und ich trotzdem nicht damit aufhören konnte. Das war ein Schock.
Das kann ich absolut nachvollziehen.
Ich hätte auch nicht erklären können, wie ich es hätte anders lösen können sollen müssen in dieser Situation, aber ich konnte nicht drauf zugreifen. Und dann habe ich mich einfach unfassbar schuldig danach gefühlt, weil ich es ja so viel besser wusste. Ich habe mich geschämt. Und das war genau diese Kluft, mit der ich konfrontiert war und die ja, wie du ja bestimmt auch, ganz, ganz viele Eltern auch kennen.
Nee. Was glaubst du, woran das lag, dass du da nicht in deine Kraft gekommen bist?
Ja, weil ich nicht in dieser professionellen Distanz zu meinen Kindern und zu meinem Mann sein kann, wie es bei Klienten sein kann. Also als Fachperson gehe ich in ein familiäres System rein und bin der weiße Leinwand. Ich kann mir alles objektiv, neutral, von außen stehend heran angucken. Und diese weiße Leinwand kann ich mir im Familienkontext erarbeiten. Das ist das, worum auch mein Konzept und meine Arbeit geht. Ja, dass ich Eltern dabei unterstütze, dass sie wieder ein Stück weit objektiver, neutraler, gefasster werden können in Kontakt mit ihren Liebsten. Aber das ist halt nicht von Gott gegeben. Ja, weil wir sind einfach dadurch, dass wir in Beziehungen miteinander stehen, berühren wir uns. Und dadurch reiben wir uns eben auch ganz automatisch an, ja, mitunter sehr wunden und verletzbaren Stellen. Das ist sehr menschlich.
Und es ist doch auch irgendwie immer überraschend, wie sehr Kinder genau da reinbohren, wo es am meisten wehtut.
Ja,
als hätten die da so Antennen dafür und dann treffen sie dich genau da, wo du weißt, da habe ich die größte Schwachstelle.
Das ist tatsächlich überzufällig häufig genauso der Fall und bei Partnerschaften übrigens gleichermaßen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass das kein Zufall ist. Also jetzt zumindest bei Partnerinnen nicht so, sondern dass wir uns das sehr gezielt, also wahrscheinlich nicht bewusst, aber dass wir, ist eher, sind unbewusste Prozesse, aber dass wir uns schon den passenden Topf zum Deckel aussuchen. Wir haben wirklich überzufällig häufig in Familien, wie ich es nenne, sogenannte dynamische Konflikte, die sich perfekt ergänzen. Ja, also zum Beispiel eine Mutter, die da steht mit einem Thema von so, ah, ich weiß nicht so genau, bin ich gut genug und reiche ich aus und deswegen sehr bemüht ist, sehr viel investiert und auf der anderen Seite ein Kind, das vielleicht mit einer Angst im familiären Kontext ist, ist genug für mich da und das ist eine Dynamik, die sich natürlich perfekt ergänzt, ja, und sie, Mama gibt und das Kind zieht und das sind überzufällig häufig Konstellationen, die perfekt zueinander passen, die sich in Familienkontexten auffinden lassen.
Ja, und deswegen geht es vielen Paaren ja auch insbesondere in den ersten Kleinkindjahren, sage ich jetzt mal, sehr, sehr ähnlich. Also wer immer noch glaubt, dass ein Baby eine Beziehung retten kann, dem sagt an der Stelle gesagt,
nein,
das wird so nicht funktionieren.
Don't do it.
Also ich finde ja, oder für mich und mein Partner persönlich war tatsächlich diese erste Zeit, diese ersten 1,5 Jahre, würde ich sagen, ich glaube, die größte Probe für unsere Beziehung, die wir jemals hatten. Wir haben davor nie irgendwie ein Thema mit unserer Streitkultur gehabt. Wir haben auch so immer alles super geregelt bekommen. Also eigentlich fast schon so, dass man sagt, hä, streiten die überhaupt und haben die überhaupt mal einen Disput? Ja, ich mittlerweile weiß ich, wir können streiten und wir können auch nicht einer Meinung sein. Und ich finde es ganz spannend, weil du hast dieses Thema ja in deinem Buch aufgegriffen, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid. Und ich finde den Titel passender denn je, weil ich, also wirklich, ich habe manchmal schon Gedanken gehabt, wenn du jetzt nicht gleich aufhörst, dann gehe ich dir an die Gurgel. Und ich glaube tatsächlich, dass du da ja sehr, sehr viele Eltern damit abholst. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dein Wissen da zu teilen?
Na, weil ich meinen Mann mitunter gerne umgebracht hätte, nachdem wir Kinder bekommen haben.
Schön, dass, auch mein Mann und dein Mann beide noch unter uns weinen.
Also wir können da auch Beweise dafür nachbringen. Ja, sie sind noch am Leben. Ja, also tatsächlich auch, wie schon mein erstes Buch, basierend auf einer sehr, sehr, sehr persönlichen Geschichte tatsächlich, weil mein Mann und ich uns nämlich tatsächlich getrennt haben nach dem ersten Babyjahr. Also wir haben die Karre wirklich so volle Lotte gegen die Wand fahren lassen. Und ich glaube, wir haben alles falsch gemacht, was man nur so falsch machen kann, wenn man sein erstes Kind bekommt. Und haben uns dann aber wieder berappelt. Und dann kam mir erst so diese ganze Geschichte immer zu, okay, ich befasse mich erstmal, ne, mit den Erziehungsthemen und so weiter. Und dann war das auch wieder so, dass ich habe mich ja dann als Familienpsychologin selbstständig gemacht und auf einmal kamen nur noch Paare auf mich zu. Ich habe damit nie irgendwie geworben oder irgendetwas dazu erzählt. Das war irgendwie, das Thema kam so krass zu mir. Und dann war es so ein Ding von so, okay, Nina, augenscheinlich will die Welt, dass du diese Geschichte erzählst. Da kam auch noch ein Verlag auf mich zu und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schreibe ich dieses Buch.
Wie ging es dir denn damit, als du dir tatsächlich oder als ihr euch letztendlich eingestehen musstet, dass ihr mehr oder weniger gescheitert seid im ersten Schritt?
Ja, tatsächlich war es skurrilerweise schon erstmal eine Form von Erleichterung für mich. Also ich kann mich da schon noch gut dran erinnern, dass als ich das dann, also die Trennung ging von mir aus und als ich das dann so ausgesprochen hatte und irgendwie klar war, also klar tut's weh, ja, es ist ein Schmerz von, boah, ich bin gescheitert und natürlich hatte ich irgendwie so ein Bewusstsein davon, dass auch ZahnärztInnen Karies bekommen können, aber die Tatsache, dass halt ich als Paartherapeutin jetzt so kolossal scheitern in der Beziehung, war schon irgendwie auch immer Salz in der Wunde, so, und natürlich war ich traurig und es war, ich habe auch viel geweint und es war doof und schmerzhaft. Aber dann der Moment, als er ausgezogen war und ich auch mal wieder diese kinderfreie Zeit hatte und wieder Nina sein konnte, war tatsächlich erstmal kurzfristig schon auch eine Erleichterung, weil ich dadurch ja den ganzen emotionalen Shit, der auf meiner Seite stand und das ganze Drama, das sich dadurch zwischen uns ergeben hat, halt tatsächlich ja weggeschoben habe, tatsächlich. Ja, deswegen war es erstmal leichter. Und dann kam ja aber dieses Ding, dass ich dann einen neuen Mann kennengelernt habe, so einen ganz schnieken, etwas jüngeren Philosophiestudenten, der mir unfassbar gut getan hat. Und das war dann irgendwie alles erstmal super exciting und toll. Und aus diesem unverbindlichen Dating wurde dann irgendwie sowas wie eine Form von Beziehung. Und ich bin da aber auch mit diesem Mann an einen Punkt gekommen und das ist wirklich so eine der Situationen, der hat sich in mein Hirn eingebrannt, wie, also das, diese Nacht werde ich, glaube ich, niemals vergessen, als ich dann eben auch mit diesem Mann das erste Mal sowas wie eine Form von Konflikt irgendwie hatte und es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich gerade meine Themen, die ich irgendwie auch schon mit Konrad hatte, gerade eins zu eins wiederholen. Und dass die beiden Männer, verstehst du, die waren so komplett unterschiedlich, die hätten unterschiedlicher nicht sein können. Und das war einfach so ein Proof of Concept von so, okay, Nina, da ist augenscheinlich einfach extrem viel Shit auf deiner Seite, den du dir angucken musst, egal in welche Beziehung du dich flüchtest. Und dann kam noch das Ding dazu, dass die Mala, meine Tochter, die war da, war in dieser Nacht bei mir und als ich vor Franz stande mit den von den Schuppen gefallenen Augen, andersrum, also du weißt, was ich meine. Als ich da vor Franz stand, kam Mala rein, kreidebleich und hatte einen Magen-Darm-Infekt und hat sich einfach einmal komplett über uns drüber übergeben. Und der arme Kerl war einfach nur vollkommen überfordert mit der Situation und ich habe ihn dann nach Hause geschickt und habe irgendwie mich und mein Kind irgendwie versucht, trocken zu legen. Und dann war dieser Moment, als ich mit ihr im Bett lag und mir dann gedacht habe, so scheiße, mit Marlene, ey, wenn du das Ding ja eh für dich angehen musst, dann bitte doch mit dem Vater von diesem Kind. So. Und dann hatte ich das Glück, dass er mich zurückgenommen hat. Und wir es nochmal angeben konnten miteinander.
Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Das war ja bestimmt für deinen Partner dann auch nicht leicht, mit so einer Situation umzugehen. Also da habt ihr ja bestimmt jetzt im Nachgang auch mal drüber gesprochen. Kannst du da auch ein paar Insights teilen, wie es ihm damit ging?
Er hat es relativ tapfer genommen. Ich glaube schon, dass es natürlich eine Verletzung für ihn. Und er war natürlich sehr traurig dazu. Das war auch schwer auszuhalten für ihn, das zu sehen, wie ich da mit einem neuen Mann unterwegs war. Aber der Konrad ist ein sehr loyaler und ein sehr treuer Mann und hat sich gefreut, als ich ihm von meiner Einsicht erzählt habe, dass ich mittlerweile sehe, dass da einfach auch ganz, ganz, ganz viel auf meiner Seite war und dass ich da eine Bereitschaft habe, mit ihm zusammen drauf zu gucken, wie wir uns wieder zusammenkriegen.
Du hast jetzt vorhin angesprochen, dass du es im ersten Schritt genossen hast, mal wieder Nina zu sein und einfach auch die Zeit wieder für dich zu haben. Das ist ehrlicherweise gerade auch eine Entwicklung, die ich auf Social Media sehr häufig beobachte. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber also für mein Empfinden, vielleicht bin ich jetzt auch einfach in dem Alter, dass das halt einfach in diesem Kreis, in dem ich mich bewege und den Leuten, denen ich auch folge, halt einfach häufiger der Fall ist, finden schon überdurchschnittlich viele Trennungen statt. Also halt auch so öffentlich. Und alles, was ich daraus auch so rauslese, beziehungsweise insbesondere von den Frauen mitbekomme, ist, dass die unfassbar krass aufblühen dadurch, dass ihnen für, und seien es nur 2 Tage in der Woche, einfach mal diese komplette Mutterlast von den Schultern genommen wird. Finde ich super spannend, weil das passiert im Alltag viel zu selten. Und jetzt meine Frage an dich. Du hast ja jetzt auch ein paar Punkte aufgelistet. Ich glaube, 10 oder viele Fehler, die man machen kann. Glaubst du, dass man nicht auch viele Trennungen vermeiden könnte, wenn von vornherein besser abgeklärt würde, beziehungsweise wenn auch die Bereitschaft vielleicht von den Papis öfter mal da wäre, die Frauen komplett zu entlasten? Weil ich muss jetzt nur mal von mir ausgehen. Ich bin halt immer schon eine Frau. Ich bin mir selber extrem wichtig. Und ich habe auch sehr, sehr schnell gemerkt, wenn ich jetzt nicht schaue, dass es mir bald wieder gut geht, dann fliegt uns alles um die Ohren, weil dann klappt es einfach nicht. Und deswegen sage ich auch explizit zu meinem Mann, ich brauche Zeit für mich, ich muss mir Zeit für mich einräumen. Aber das tun, glaube ich, viele, viele Mamis nicht. Und wie ist denn so deine Erfahrung jetzt auch in der Beratung? Was kann man denn tun, beziehungsweise wie kann man das vielleicht als Frau auch kommunizieren, dass man das einfach braucht und dass das nicht nur so eine leere Floskel ist und Zeit für mich nicht ein 20 Minuten entspanntes Bad ist, sondern einfach auch mal vielleicht ein Wochenende mit Freundinnen wegfahren oder so.
Mega wichtiger Punkt. Also vorweg würde ich tatsächlich gerne sagen, dass es super, super wichtig ist, dass wir uns gerade als Elternpaare vor Augen führen, unter was für Kontextbedingungen wir aktuell Familie leben müssen. Und dass das de facto unmenschlich ist. Also es ist ja noch nie so krass gewesen, weißt du, dass wir 2 Jobs brauchen, um gut über Wasser bleiben zu können, dass wir familiär häufig nicht gut eingebettet sind und es eben nicht selbstverständlich ist, dass Oma und Opa auch mal unterstützen können. Also es gibt einfach aktuell unfassbar viele äußere, externe Stressoren, die auf Familie einwirken, sodass Elternpaare an und für sich am Limit sind. Und das macht natürlich was mit der Beziehung. Ich finde es erst einmal super wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Und zwar auch tatsächlich für Konrad und für mich ein mega wichtiger Punkt, uns das einzugestehen, dass es jetzt gar nicht zwangsläufig an unserer Beziehungsqualität liegt, dass wir gerade so einen Struggle haben, sondern dass einfach unsere Kontextfaktoren wirklich extrem hart sind. Und dass wir jetzt nicht gewinnen, wenn wir jetzt auch noch anfangen, dafür gegenseitig fertig zu machen, ja, oder in den Krieg miteinander zu kommen, weil das Außen schon so tough ist. So, das war erstmal ein total wichtiger, entlastender Punkt für uns beide, das anzuerkennen, dass es auch wirklich hart ist. So, Punkt. Und im selben Atemzug geht mit einher, dass er auch anerkannt hat, wie tough es ist, Mama zu sein. Und ich glaube, das ist ein Schmerzpunkt, den ganz, ganz viele Mütter vor allem haben, dass es nicht gesehen wird, was sie da leisten und was das für ein tougher Job ist, den wir ja die ganze Zeit machen. Wir haben ja in unserem kurzen Vorgespräch da so kurz gefloskelt von, ey, wenn man sich um 10 Uhr morgens trifft als Mama, dann hat man schon einen halben Arbeitstag hinter sich. So, es ist einfach extrem viel, berühmte Schlagwort Mental Load und emotionaler Shit auf unserer Schulter. Und für mich hat sich super, super viel gelöst, dass Konrad das begonnen hat zu honorieren. Er hat das de facto immer schon mehr getan, aber für uns war es wichtig, dass ich ihm nochmal klar sagen konnte, wie musst du es sagen, dass es bei mir auch ankommt, weil das steht auf zwei unterschiedlichen Seiten. So, der hat es schon immer gesehen, dass es einen Job ist, den wir Mamas da machen. Und darüber ins Gespräch zu treten, wie kannst du es mir signalisieren, war ein wichtiger Step, ja, dass du das auch siehst. So. Und jetzt auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, wie kann man da gut vorgehen? Tatsächlich erstmal ist ja auch tatsächlich einer meiner der erste Fehler, falsche Vorbereitung. Ja, die eine Sache, auf die wir uns wirklich vorbereiten können, wenn wir Eltern werden, ist, dass wir garantiert Stress bekommen werden. Und dass es super, super wichtig ist, dass wir uns als Paar darüber austauschen, wie können wir im Stress miteinander umgehen, ohne uns zu verletzen oder vielleicht sogar auch im besten Fall kurz zu regulieren. Und da ist sich erstmal auf einer ganz grundlegenden Ebene auszutauschen, wie gestalten wir unsere Strukturen, super, super wichtig. Also wer kann was zum Beispiel richtig gut? Was macht mir vielleicht gar nicht so viel aus, ist für dich aber super anstrengend? Wie viel Ruhephase brauchst du? Wie viel Sport musst du machen, damit du in deiner Balance bleiben kannst? Das sind solche Dinge, über die sich die meisten in der Schwangerschaft nicht austauschen. Wäre aber tatsächlich eine gute Vorbereitung aufs Elternsein.
Definitiv. Es ist witzig, dass du das jetzt gerade auch gesagt hast mit dem Mental Load und dass die Väter das nicht sehen. Ich saß ja erst heute Morgen, hatten wir es ja vorhin noch davon in unserem Vorgespräch, saß ich mit meiner Tochter beim Kinderarzt und habe da einen Tenniskollegen von meinem Mann getroffen, auch mit dem Kleinen. Und es war irgendwie, also mich hat es ein bisschen amüsiert in dem Sinn, weil er gesagt hat, er ist jetzt gerade zum ersten Mal, und der Kleine ist jetzt 2, zum ersten Mal, dass er das übernimmt, dass er mit dem zum Arzt geht, weil die Frau seit gestern komplett flach liegt.
Halleluja.
Und dass er jetzt eben seine ganzen Termine absagen musste und quasi nicht zur Arbeit oder später zur Arbeit. Und dann dachte ich mir auch so, ja, es ist einfach krass. Es ist, es wird einfach pauschal davon ausgegangen, dass das immer die Mütter übernehmen müssen und dass nur die Mama sozusagen fehlen kann bei der Arbeit oder was auch immer sie für Termine hat. Aber dass das so selbstverständlich ist, dass die Männer das nur im absoluten Ausnahmefall machen. Und da musste ich schon, wie gesagt, schmunzeln, weil ich mir dachte, das ist einfach noch dieses alte Bild, das ist jetzt aber auch so langsam, ich finde es ja schön, dass das jetzt so langsam kommt, dass wir das auch langsam aufbrechen können, aber da liegt noch ein langer Weg vor uns, oder?
Ja, aber also ich finde, dass wir da schon auch auf unserer weiblichen Seite nochmal gut hingucken dürfen. Ja, also dass das schon auch ein Bereich ist, den ich tatsächlich auch viel in meinen Beratungen sehe, dass es viel, also dass es vielen Frauen einfach auch wirklich schwerfällt, die Kontrolle abzugeben. Und es ihrem Mann auch wirklich mal zusprechen, es auf ihre Art und Weise machen zu dürfen und auch Fehler zu machen. Ja, sehr wahrscheinlich, die machen das auf eine komplett andere Art und Weise wie wir. Und sehr wahrscheinlich fallen sie auch schon ein paar Mal auf die Schnauze. Und das ist was, da haben viele Mamas vor Angst, ja, weil sie in Sorge um ihr Kind sind. Und deswegen machen sie es lieber selbst. Also so, es hat schon auch viel mit unserer Strukturierung zu tun, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, die anderen wichtiger zu nehmen als sich selbst, die Tendenz über die eigenen Grenzen zu gehen, Perfektionismus, überhöhte Selbstansprüche und so weiter. Das ist viel Dynamik auch bei uns, wo wir wirklich auch fairerweise dazu sagen dürfen, auch eine Einladung an die Mamas, das auf eine selbstverständlichere Art und Weise eben auch an die Männer outzusourcen und das nicht selbstverständlich zu sich zu holen. ich habe mal einen Scherz gemacht, oder das heißt eine Scherzprobe gemacht tatsächlich. Mein Mann und ich, wir wussten beide Bescheid, dass der Kindergarten einen pädagogischen Tag hat und das keine Betreuung ist. Wir wussten, wir hatten beide diese Information. Und ich habe einfach mal geguckt, was passiert, wenn ich nichts mache. Ja, also mein Ding wäre halt natürlich, ich kriege 2 Wochen vorher die Info, ich mache 2 Wochen sofort irgendwie, ich kontaktiere irgendwie eine Mama, ich gucke, können wir, der Kontrollett irgendwie, ich hätte das alles koordiniert und gemacht und getan, dass unser Kind auf jeden Fall gut betreut wäre und wir beide irgendwie arbeiten können. So, und ich habe einfach mal geguckt, was passiert denn, wenn ich nichts mache. So, das war ein witziges Experiment, das mich sehr viel Kraft gekostet hat, das auszuhalten. Und dann war tatsächlich der Tag da, an dem mein Mann übrigens auch Tag hatte. Und es ist ihm am Morgen aufgefallen, so, scheiße, der Kindergarten hat ja heute zu. Ich war so, ja, und was machen wir jetzt? So. Und er hat dann es tatsächlich noch kurzfristig hinbekommen, dass er an diesem Tag dann doch noch einen Playdate organisiert hat für den Kleinen und der gut untergebracht wurde. Also es ging am Ende gut aus und er hat es organisiert bekommen. Nur hat er es halt einfach auf eine komplett andere Art und Weise getan, wie ich es gemacht habe. Und das war für mich nicht leicht, das auszuhalten und für ihn aber eine wichtige Erfahrung. Ja. So zu merken, so, okay, es wäre wirklich auch entspannter gewesen, wenn ich mich vielleicht vorgestern darum gekümmert hätte, dass ich am Morgen nicht den Stress gehabt hätte. Und deswegen auch wichtig, dass er da einmal diesen Struggle hatte, weil es ist nicht mehr passiert.
Ja, absolut. Ähnliche Situation hatte ich mit meinem Mann auch mal. Und das soll jetzt ja auch nicht so rüberkommen, gell, wenn hier gerade Papis zuhören. Gell, wir wollen euch nicht
täuschen.
Wir lieben euch. Ihr macht das alles ganz fantastisch. Aber manchmal braucht man vielleicht so einen Schubs in die richtige Richtung. Soll jetzt auch gar nicht mit ins Messer laufen lassen gleichgestellt werden. Aber man kann ja auch erst in seine Kraft kommen, wenn man selber mal gechallenged wird. Und genau das sehe ich genauso wie du, dass man da ja die Männer auch mal in ihre Pflicht nehmen darf und die dürfen das auf ihre Art und Weise machen, auch wenn es halt teilweise komplett anders ist, wie wir das machen würden. Aber es ist auch okay, ja, die sind eine andere Bezugsperson und die machen ihre Sachen so, wie sie es für richtig halten.
Aber das finde ich wirklich nochmal, danke, dass du es nochmal aufgegriffen hast. Mir geht es ums Gegenteil vom Bashing. Wirklich, es ist eher eine Hommage an die Verschiedenartigkeit. Und dass es ganz, ganz häufig was ist, was eher wir Frauen lernen müssen, auch auszuhalten. Ja, wir kommen häufig mit dieser Idee rein von, er muss es so machen wie ich. Und dann nörgeln wir an ihm rum und kritisieren und sind zickig und unzufrieden oder ne, schmollen, ziehen uns zurück und machen es am Ende dann halt doch selbst und entwickeln dann Hassgefühle, weil er nicht in die Umsetzung kommt. So, und da ist es auch irgendwo so ein Stück weit verständlich, dass dann auf der anderen Seite einfach auch nicht so viel Lust da ist, zu sagen, ich will das auch vielleicht sogar machen. Deswegen wirklich eher die Einladung zu sagen, lass die das auf ihre Art und Weise machen. Und wie du schon gesagt hast, natürlich machen die das anders, aber das ist nicht schlecht. Im Gegenteil, es kann eine Bereicherung sein fürs Kind.
Und was ich auch für mich zumindest festgestellt habe, ist, dass es meinen Partner extrem attraktiv macht, wenn er mal selber von sich aus die Initiative ergreift und einfach dann Sachen wuppt oder einfach sein Ding draus macht, seinen Stiefel macht, weil man irgendwie dann auch sieht, okay, der kommt jetzt so in seine Kraft und der kann das und der will das auch. Und das fand ich immer ganz besonders toll. Also da himmel ich den dann immer gefühlt noch mehr an, weil ich das einfach super finde. Und das ist ja auch ein Punkt, beziehungsweise es gibt ja mehrere Fehler, die man machen kann, die du ja auch aufgelistet hast. Das eine ist natürlich das Thema, dass man das auch lange in sich reinfrisst. Da immer dieses, ich bin eigentlich unzufrieden damit, aber ich will jetzt auch nichts sagen oder ich behalte es jetzt für mich. Und das andere ist natürlich auch, wie sehr die Liebesbeziehung dann im Prinzip leiden kann, wenn man sich in so einem Disput befindet. Vielleicht magst du da noch mal drauf eingehen.
Ja, also tatsächlich was ich häufig beobachte, auch bei uns tatsächlich ein Fehler war, dass du halt im Alltag so viele Sachen runterschlucken musst. Ne, weil dann kommt irgendwie das dazwischen und jenes dazwischen und dann muss die Waschmaschine noch ausräumen und dann ist die Windel wieder voll und das andere Kind hat einen Wutanfall. Und sagt, die Boom, ist halt irgendwie die Zeit schon wieder verstrichen und du hast irgendwie schon wieder vergessen, warum haben wir uns eigentlich gerade angenervt gefühlt. So. Und eben weil der Alltag, der Familienalltag so voll ist mit so unfassbar vielen Tretminen, die nie wirklich aufgearbeitet und geklärt werden können. Passiert es bei super vielen Paaren häufig, dass eine immer größer werdende Distanz entsteht. Eine größer werdende emotionale Distanz, was tatsächlich einfach bei vielen Elternpaaren auch die Auswirkung hat, dass sie sich körperlich nicht mehr begegnen. Und wenn die Sexualität einschläft, dann wird die Verbindung einfach noch dünner. So, und so entsteht ganz schnell eine Teufelsabwärtsspirale.
Ich muss da gerade an einen Film denken. Ich weiß gerade gar nicht, wer. Ich glaube, Ticket ins Paradies mit George Clooney und wer spielt da noch? Ich glaube sogar Julia Roberts. Und die, da gab es einen lustigen Satz drin. Und zwar, Kleinkindeltern sind wie zwei Leute, die zusammen eine Kita betreiben, die mal was miteinander hatten.
Ja. I like it. Vor langer Zeit.
Ja, ist irgendwie so, ne?
Ja, aber auch das ist so krass, weil es war ja eine der Sachen, die ich in meiner Studie auch erfragt habe. Ich habe einfach zu vielen Dingen keine guten, validen Zahlen gefunden. Und es kursiert ja dieser Mythos, dass 3 Monate nach Geburt der sexuelle Kontakt normal ist. Also, dass die meisten Paare 3 Monate nach der Geburt wieder sexuell aktiv sind. Und übrigens, dass wenn man länger als 6 Monate keinen Sex mehr hatte, eine sexuelle Funktionsstörung hat, die psychotherapeutisch behandlungsrelevant wäre. So. Und dann habe ich mir gedacht, so, warte mal, also entweder ich habe jetzt, natürlich habe ich eine latent verzerrte Stichprobe, ja, weil natürlich hauptsächlich die Paare, die zu mir kommen, die in der Krise sind. Aber ich habe gedacht, so, ey, wenn jetzt wirklich dieses Zeitkriterium 6 Monate kein Sex, dann haben doch gefühlt irgendwie die Hälfte der Eltern eine sexuelle Funktionsstörung. Das kann ja irgendwie nicht wirklich sein. So. Und habe dann eben in meiner Studie gefragt, wie lange sie keinen Sex mehr hatten nach der Geburt. Und es war tatsächlich so, dass 25% gesagt haben, dass sie 6 Monate keinen Sex mehr hatten und 14% sogar auch ein Jahr lang keinen Sex mehr hatten. Das heißt, das ist jetzt nicht so mega, mega krass ausreißerisch, wenn es einfach lange Phasen gibt, wo keine Sexualität stattfindet.
Und wenn wir jetzt mal das Thema mit der Kommunikation uns noch mal kurz anschauen. Also ich habe da einen sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein augenöffnendes Erlebnis gehabt, was diese Mutterschaft angeht. Und das, wenn man das zu lange in sich reinfrisst und einfach nur funktioniert. Ich war nämlich mal bei einem Achtsamkeitsworkshop. Also ich mag einfach solche Sachen. Ich mag gerne persönliche Weiterentwicklung. Und da waren auch Frauen, ich würde sagen so Mitte, Ende 40, die teilweise jetzt eben auch schon Kinder im Teenie-Alter haben. Und was mich wirklich erschrocken hat, ich meine, klar, das kann jetzt auch an dem Setting gelegen haben, aber 5 von diesen Müttern, also waren insgesamt 5 in diesem Alter, 3 davon mussten Antidepressiva nehmen. Und da, also das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, weil ich mir gedacht habe, krass, es muss jetzt nicht pauschal so sein, ne? Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die einfach sich über so, so viele Jahre hinten anstellen, dass sie das irgendwann mal gar nicht mehr anders managen können. Natürlich kenne ich jetzt auch die Rahmenbedingungen nicht und möchte mir auch gar nicht erlauben, da irgendwie einen fachlichen eine Einschätzung dazu zu geben. Mich hat es einfach nur in diesem Rahmen so erschrocken, dass das wirklich so viele waren im Verhältnis, ne, zu denen, die da waren. Glaubst du, dass gerade wenn wir jetzt dieses Thema anschauen, ich muss früher kommunizieren und ja, es gibt ja noch mehrere Fehler, die man machen kann. Wie kann ich denn jetzt tatsächlich vermeiden, beziehungsweise auch so ein bisschen während den Anfängen im Keim ersticken, dass ich überhaupt mal so, ja, dahin komme?
Wohin kommen, meinst du?
An so einen Punkt, dass es mir eben so schlecht geht mit dieser Entwicklung über all die Jahre, dass ich gar nicht mehr anders auf meinen Tag klarkomme als mit Medikamenten.
Also ich denke, ein ganz, ganz wichtiger erster Step ist tatsächlich in Beziehung zu sich selbst zu treten. Was viele Mädchen vor allem ja auch nie beigebracht bekommen haben. Ich denke schon auch ein geschlechterübergreifendes Problem. Aber ich denke vor allem bei uns Frauen unserer Generation durch die Sozialisierung einfach nochmal stärker ausgeprägt. Ja, dass wir eher die Tendenz haben, auf die anderen zu gucken als auf uns selbst. Und ich denke, hier geht es wirklich viel darum, wirklich erstmal wieder ein feineres Gefühl dafür zu bekommen. Wie geht's mir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Was brauche ich, um gut durch diesen Alltag zu kommen? Wann ist der Moment, an dem es beginnt, bei mir zu kippen? Wann beginnt mein Geduldsfaden zu reißen? Wann schwinden meine Kraftreserven und so weiter? Diesen Punkt mitzubekommen. Und jetzt kommt der wichtige zweite Teil, das Und, da nicht drüber hinwegzugehen. Weil das ist ja was super häufig passiert im Familienalltag. Ich merke schon, dass es mir jetzt anfängt zu stinken, aber trotzdem tue ich weiterhin mehr dasselbe. Und das ist was wir lernen müssen. Ich sage dieses Wort selten, aber an dieser Stelle tatsächlich bewusst. Es braucht hier einen Mindset-Shift. Und das passt jetzt zu deinem Achtsamkeitsthema. Wir sind so viel im Doing-Mode, am Machen, Tun, Erledigen, To-Do-Listen, gedanklich schon wieder das Abendessen planen, obwohl ich gerade in die Schuhe meiner Kinder zubinde. Gerade wenn es stressiger wird, also haben wir häufig schnell den Fokus gesagt, was kann ich denn jetzt noch machen? So, wir gehen immer raus. Und dann muss ein Umdenken stattfinden. Was brauche jetzt erstmal ich, dass ich gut durch diese Situation komme? Also das Fühlen, wann kippe ich? Ein Bewusstsein darüber zu entwickeln, was brauche ich eigentlich in diesen Situationen? Und mich selbst dann auch für wichtig genug zu erachten, da innezuhalten, stehen zu bleiben und meinen Fokus erstmal darauf zu setzen.
Jetzt muss man an der Stelle natürlich auch nochmal sagen, dass es natürlich auch ernstzunehmende psychische Krankheiten gibt, bei denen das absolut auch sinnvoll und nötig ist. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, dass sehr, sehr vieles einfach auch präventiv so ein bisschen, also so, wenn ich mich gesund ernähre, kann ich ja auch präventiv was tun, damit ich nicht krank werde. Und genauso ist es eben mit dieser Achtsamkeit und Selbstreflexion, die uns Frauen im stressigen Mama-Alltag manchmal echt hardcore abhanden kommt. Und ich habe das ja selber auch festgestellt. Jetzt, welche Fehler kann man denn noch machen? Jetzt haben wir schon über ein paar Punkte gesprochen, aber vielleicht magst du uns ja noch einen Tipp geben, beziehungsweise was sollte man denn tun, um sich nicht umzubringen, wenn man Eltern ist?
Also das Wichtigste für Konrad und mich war tatsächlich, diesen Drama-Faktor rauszunehmen aus unseren Clinch, aus unseren Disputen und das anzuerkennen, zu sagen so, hey, stimmt, wir haben Beziehung nicht gelernt. Ja, das ist häufig so dieser, ein großer Fehler, den wir machen, dass wir irgendwie diesen Anspruch an uns, aber auch an unsere PartnerInnen stellen, dass wir das irgendwie können müssten. Langfristig glückliche Beziehung, konstruktive Konfliktklärung. Also mir hat niemand beigebracht. So, und das war total wichtig anzuerkennen, zu sagen so, stimmt, wir wissen nicht, wie das geht. Aber wir haben Bock, das gemeinsam zu lernen. So, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Das hat uns wieder zusammen ins Boot gebracht. Und wir haben einfach so viele weitere Fehler gemacht. Aber ich denke, ein ganz zentraler, der mir auch immer wieder in meinen Paarberatungen begegnet, ist, über Socken zu streiten. Also, was meine ich da damit? Ist das tatsächlich in so vielen Fällen wir uns an kompletten Banalitäten anfangen aufzureißen. Ich habe so eine geile Umfrage auf Insta gemacht. Was waren eure letzten Konfliktpunkte? Ey, ich habe mich totgelacht. Also wirklich, welche Wäsche hell und dunkel ist, ob das Auto in der Einfahrt vor- oder rückwärts eingeparkt werden soll, dass er das Brötchen auf dem Toaster gedreht hat, bevor der Toaster Klick gemacht hat. Also das sind solche Dinge, worüber sich Paare anfangen zu zerfetzen. Und es ist total wichtig zu verstehen, dass es bei solchen Konfliktthemen in 70% der Fällen nicht um das zu früh umgedrehte Brötchen geht, sondern dass dahinter eigentlich tiefer sitzendere emotionale Themen stecken. Also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, du gehst ständig über meine Grenzen oder du berücksichtigst gar nicht, was mir wichtig ist. Ich habe dir doch schon so häufig gesagt, ich mag das Brötchen dunkelbraun kross und du nimmst es runter, solange es noch hellweich ist. So, dann reiße ich mich an dem Brötchen auf. Eigentlich ist aber mein Schmerz, dass ich das Gefühl habe, du interessierst dich nicht für mich. Du hörst mir nicht zu. Und diese Themen müssen auf den Tisch. Wir müssen uns anfangen, über die zugrunde liegenden emotionalen Schmerzpunkte zu unterhalten, die in den allermeisten Fällen nur extrem wenig wirklich mit unserem Partner zu tun haben, sondern eben ihre Wurzeln in den allermeisten Fällen in unserer eigenen Geschichte haben. Das heißt, hier brauchen wir einfach erstmal ein gutes Bewusstsein dafür, dass mein Partner, meine Partnerin immer nur ein Anstupserle ist, wenn wir hier in Süddeutschland sagen. Also er piekst mich an in einem Schmerz, der eigentlich zu mir gehört. Und unsere PartnerInnen aus dieser Verantwortung zu entlassen, dass es gar nicht sein Job sein kann, dieses emotionale Thema für mich zu lösen, ist ein ganz, ganz wichtiger erster Step. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass er nicht trotzdem lernen kann, welche Wäsche hell und dunkel ist, oder dass er nicht trotzdem auch dass er nicht trotzdem auch in der Form von Verantwortung steht. Aber wir müssen auf einer anderen Ebene miteinander ins Gespräch gehen. So, und das ist, denke ich, ein wichtiger Kruxpunkt.
Ich muss gerade so schmunzeln, weil du das mit den Socken gesagt hast. Die Socken meines Mannes sind tatsächlich ein viraler Social-Media-Post geworden. Das war meine Art und Weise, allerdings schon 2016, ihm zu zeigen, dass ich das inakzeptabel finde, wenn die Socken auf dem Wäschekorb liegen und nicht im Wäschekorb. Dann habe ich das fotografiert und habe ihm geschrieben, das Zusammenleben mit einem Mann erklärt in einem Bild. Und dieser Post hat über 1 Million Leute, glaube ich, erreicht und sehr viel Zuspruch geerntet. Also ich glaube, dass auch hier einige Frauen uns fühlen und wissen, was wir meinen. Aber wie du schon sagst, also es ist halt auch nicht Sinn der Sache, dann immer nur dieses Fingerpointing zu betreiben, weil es triggert in uns tatsächlich einfach was anderes. Und gerade dieses Gesehenwerden, nicht nur sag ich mal, in diesen Bedürfnissen, die wir vielleicht haben, sondern eben auch in dem, was wir leisten und so weiter. Da können wir, glaube ich, alle noch ein bisschen nachholen und aufholen, weil das tut uns Mamas schon extrem gut, wenn wir einfach mal ein bisschen mehr gesehen werden.
Ja, total. Wo wir gerade über das Thema Sehen und Gesehen werden sprechen, finde ich das auch noch ein total wichtiger Punkt, was tatsächlich einfach neuropsychologisch super, super häufig passiert. Wo wir jetzt, lass uns mal bei dem Thema mit Socken auf dem Wäschekorb kurz noch bleiben, Christina, weil das ist wirklich eine ganz häufig schlicht und ergreifend auch eine neuropsychologische Verzerrung, die wir gar nicht mitbekommen. Also die kürzeste Geschichte aus meinem Buch, ich habe ja zu jedem Fehler eine kurze Geschichte, und die kürzeste Geschichte ist, ich wach morgens auf und weiß nicht mehr, warum ich sauer bin auf Konrad, aber ich weiß, ich bin es. Und dann stehe ich auf und ich komme in die Küche und da ist der Espresso-Kocher und das ist sofort so ein Ding von, er hat den Espresso-Kocher nicht ausgespült. Und dann höre ich das Schmatzen zwischen seinen Worten und die Tatsache, dass er die Kinder nicht richtig anzieht und so, also dass er irgendwie zu lang braucht für alles und so weiter. Und 2 Tage später sind ein und dieselben Reize auch da, nur tangiert es mich halt so überhaupt gar nicht. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie eine schizoide Persönlichkeitsstörung habe, sondern tatsächlich an der Tatsache, dass wenn ich einmal der Überzeugung bin, dass mein Mann ein Arschloch ist, laufe ich durch meine Welt und finde Beweise dafür. Nicht, weil ich doof bin, sondern einfach, weil mein Gehirn so funktioniert. Die Wirklichkeit ist viel zu komplex. Ich kann gar nicht alle Reize wahrnehmen. Dann wäre ich 8:55 in der geschlossenen Psychiatrie, weil mein Gehirn total verschallert werde dadurch. Das heißt, ich muss filtern. Und wenn ich gerade in der Überzeugung bin, dass Konrad einfach mich ständig übergeht und sowieso der totale Idiot ist und ja eh nichts gebacken bekommt, dann laufe ich durch unser Haus und finde nur Beweise dafür und blende aber all die anderen Beweise, die genauso wahr sind, komplett aus.
Das ist also diese Scheuklappen, ne?
Ja, genau. Die Horrorscheuklappen, ein weiterer Fehler. Also, ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht trotzdem relevant bleibt, mit ihm darüber zu sprechen. Ey, ich sehe das nicht ein, dass ich ständig deine schmutzigen Socken anfassen muss. Das finde ich eklig. Mach sie bitte in den Korb und wasch sie gefälligst auch selbst. Das sind Themen, wir müssen da weiterhin drüber sprechen. Ja, es muss nicht alles ausgeblendet werden und die rosarote Brille aufgesetzt werden, zu tun, als wäre nichts gewesen. Aber die Art und Weise, die Frequenz, mit der wir in das Gespräch eingehen, ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Es gibt tatsächlich eine spannende amerikanische Paartherapie-Studie, die sagt, dass der Gesprächsauftakt 96% Wahrscheinlichkeit den Verlauf des Gesprächs vorhersagt. Das heißt, wenn ich auf ihn zugehe und ihn anmotze dafür, dass die Socken auf dem Wäschekorb liegen, ist das Gespräch mit 96%iger Wahrscheinlichkeit nicht konstruktiv. So, wenn ich mich aber erstmal in der Situation befasse und sage so, okay, hier liegen ja schon wieder die Socken auf dem Wäschekorb und ich merke, es erzeugt ganz viele Affekte in mir und ich werde wütend und so weiter, kurz innezuhalten und einen kurzen Realitätscheck zu machen und zu gucken, okay, sehe ich aber vielleicht, dass er den Kindern die Pausenbrote für die Schule gemacht hat und dass er den Wocheneinkauf fertig gemacht hat und dass er mir gestern Blumen mitgebracht hat oder whatever. Also mich einfach noch für andere Beweise auch noch zu öffnen, dann verändert es etwas an meiner Frequenz. Und wenn ich mit einem wohlgesonnenen, zugewandten Ton jetzt mit ihm ins Gespräch gehe, über diese Socken auf dem Wäschekorb, dann habe ich einfach auch eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, um genau zu sein, eine 96%ige Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch ankommt. und dass ich dann auch tatsächlich die Veränderung endlich kriege, die ich ja so sehr brauche.
Warum ist dir denn deine Botschaft so wichtig, in die Welt zu tragen, wie sich Paare nicht umbringen, wenn sie Eltern werden?
Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass Kinder das wichtigste Gut unserer Kultur und unserer Welt sind. Und dass wir ein riesiges Anliegen, da eine höhere Sensibilität dafür zu schaffen, dass es nicht egal ist, wie wir sie in ihr Leben und in die Welt hinein begleiten. Und ich beobachte einfach, dass ganz viele der Herausforderungen, die wir auch im Kontakt mit unseren Kindern haben, daher rühren, dass wir als Paar miteinander im Clinch sind. Und ich merke auch bei mir selbst, dass ich, wenn der Konrad und ich Beef haben, ich bin nicht die coole Mama, die ich sein kann, weil ich dann einfach gestresst bin, genervt bin, emotionaler bin, gereizter bin. Und deswegen ist das eine ganz, ganz weitere wichtige Stellschraube für unsere Kids tatsächlich, dass wir als Paar gut darauf schauen, dass wir uns selbst auf die Kette kriegen. Wir sind die Rollenmodelle, die sie haben. Wir sind die Rollenmodelle dafür, wie werden Konflikte geklärt? Wie gehen wir mit emotional anstrengenden Themen um? Und deswegen ist es mir ein ganz, ganz großes Herzensanliegen, dass wir da alte Muster durchbrechen können und in einen zugewandten Kontakt miteinander finden können.
Das hast du jetzt total schön zusammengefasst. Da kann ich gar nicht mehr irgendwas hinzufügen. Also ich finde es auch super, super wichtig. Und gerade wenn man jetzt auch in Social Media teilweise öffentliche Trennungsschlachten von diversen Prominenten beobachtet, das Blöde ist halt, dass die jüngere Generation sich daran auch irgendwo ein Beispiel nimmt oder sich denkt, das ist ja okay und das ist ja normal. Und da sind wiederum Leute wie du sehr, sehr wichtig, die sagen, nee, es geht auch anders und man kann das auch mit Kindern, gerade wenn Kinder im Spiel sind, anders regeln. Hast du jetzt echt schön gesagt. Das wäre eigentlich schon das ideale Schlusswort. Wir sind tatsächlich am Schluss unserer Folge schon angekommen, aber hast du denn jetzt noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
Ja, ich hatte tatsächlich heute Morgen wieder so einen kurzen Moment, der mir das nochmal vor Augen geführt hat, den ich gerne nochmal teilen möchte. Der Conrad und ich, wir hatten gestern Streit. Und ich hatte heute Morgen wieder so einen wichtigen Punkt, dass ich gemerkt habe, so hey, ich darf mir das selbst erlauben, das jetzt loszulassen. Was nicht bedeutet, dass der Konfliktpunkt unter den Teppich gekehrt werden muss und wir nie mehr darüber sprechen. Das ist häufig eine Angst von uns Frauen. Aber eben auch ganz häufig ein Gefängnis, das wir uns selbst erschaffen, so dass wir in einem Konflikt bleiben und uns dadurch die Süße der Momente verbittern, die der Familienalltag eigentlich die ganze Zeit hergibt. Und das war heute so ein wichtiger Move für mich zu sagen, so hey, wir sitzen jetzt gerade mit unseren Kids am Frühstückstisch und ich darf mir selbst die Erlaubnis aussprechen, diesen Konfliktpunkt zwischen Conrad und mir jetzt einfach für den Moment auszuklammern und diese Situation zu genießen. Das ist ein Geschenk, das ich mir selbst machen kann. Und deswegen auch eine Einladung an dich, wenn du das hier gerade hörst, dass du dir vor allem damit selbst ein riesengroßes Geschenk machen kannst, wenn du es dir erlaubst, die Konflikte temporär zur Seite zu stellen, damit du die Süße der Familienmomente auch wieder genießen kannst.
Absolut. Uns hilft dabei auch immer tatsächlich nicht im Streit ins Bett zu gehen. Also nochmal zumindest ein Gute-Nacht-Kuss und ein Ich-liebe-dich, auch wenn das Ganze noch nicht geklärt ist. Das ist tatsächlich was uns auch sehr weiterbringt. Ich danke dir vielmals, liebe Nina. Das war total schön, mit dir zu quatschen. Und da waren jetzt sehr, sehr viele hilfreiche Ansätze mit drin, die unseren Mamis und Papis da draußen sicherlich sehr, sehr weiterhelfen können. Ich hoffe, dass wir mal wieder auf dich zurückgreifen dürfen, wenn es um ähnliche Themen geht.
Voll
und
gerne.
Für den Moment wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sag auf Wiedersehen.
Das wünsche ich dir auch, du Liebe. Vielen Dank für das coole Gespräch.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Nina teilt mit viel Witz und Gelassenheit, was sie persönlich auf eher schmerzhafte Weise lernen musste. Diese Erfahrung können wir uns dank ihrer Insights nun vielleicht aber sparen. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!